Reinhard hat mich gebetet, dass ich vorher vielleicht für die Ukraine noch was sage. Und ich denke, das ist jetzt besser, dass man nachher die Predigt in Erinnerung hat und nicht diese Erlebnisse, was wir hatten. Aber ich möchte vor kurz noch die Bücher da sagen. Also wir tun, die Bücher will ich nicht verkaufen, dass wir es verdienen. Aber das sind Bücher, die sind einfach vielleicht sehr wertvoll in unserer Zeit. Die lassen wir dann drucken, weil es das nicht mehr gibt im Handel. Wir haben ein Buch, das ist im vorigen Jahrhundert geschrieben, also um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert, von einer Hebamme, was so erlebt bei der Geburt, vor der Geburt. Auch damals gab es schon Schwangerschaften, die Hochzeit vor der Hochzeit entstanden sind. Und all Problematik, was damit zu tun hat, ist ein sehr wertvolles Büchlein. Sollte man einfach mal kaufen und mal durchlesen, auch wie die Männer sich verhalten, in der schwersten Stunde ihrer Frau, wie manche da doch nicht diese männliche Position einnehmen, all die Dinge. Dann haben wir ein Büchlein von Roy Hissen, das ist ein englischer Prediger, über Sexualität und Buße, auch ein sehr wertvolles Büchlein. Er schreibt die Dinge sehr fein, keusch, sauber, annehmbar. Dann Schwelende Glut, ist derselbe Autor, wo das Buch wieder Lampen verlöschen. Vielleicht hat es jemand gelesen. Das ist eigentlich das erste Buch, was er geschrieben hat. Und das gibt's auch nicht mehr. Aber auch ein sehr feiner Roman, wo viele Dinge so aufzeigt. Dann haben wir noch verschiedene Büchlein dabei. Auch über Pornografie. Wenn jemand was sagen soll, sollten wir es eigentlich sagen. Was in unserer Zeit heute alles so im Ende sich so hingestaltet in eine gewisse Schamlosigkeit und Hemmungslosigkeit. Jetzt haben wir noch verschiedene Bücher. Ich denke, fragt mich nachher. Ich kann euch einfach sagen und auch was sie kosten. Wir haben sie, sind eigentlich so Bücher, die im Handel so 8, 9 Euro kosten. Die lassen wir dann hier mit 5 Euro. Wir haben so 50, 100 Stück Auflagen. Ich kann ja nicht große Mengen mehr hinlegen. Dann waren wir in Kasachstan im Anfang Juli, die ersten 14 Tage in Kasachstan. Wir waren jeden Tag in die Dörfer, haben von 10 Uhr bis abends um 5, 6 eingeladen, in die Häuser gegangen. Bei 40 Grad, es war sehr mühsam, sehr schwer. Und die Menschen sind übersättigt. Da kommen die Zeugen Jehova, da kommen die Charismatiker, da kommen die nicht registrierte Baptisten, die registrierte Baptisten, da kommen, jeder kommt und jeder tut eine gewisse Gewalt ausüben, Zwang, Druck machen. Und die Menschen, die wollen schon gar nichts mehr hören und wissen. Wir haben dann, sind Rat zu ihnen gegangen, wir haben gewöhnlich dann die Gnade Gottes gesungen. So ein Hiesiger und ein Russlanddeutscher, beide können gar nicht gescheit Russisch, haben sie dann ihre Hilflosigkeit des Lied gesungen und die Hilflosigkeit von uns, unser Armut öffnet Herz. Unser Perfektionismus drückt Menschen an die Ecke. Und so haben sie uns ganz schnell eingeladen in die Häuser, konnte man dann von dem Lied ausgehend ihnen was sagen, sie haben uns sehr schnell auch ihre Not uns mitgeteilt mit viel Tränen. Haben wir dann auch vom Wort ihnen noch was gesagt, Trost. Dann gingen wir uns auf die Knie, die gingen mit auf die Knie, haben gebetet, wir haben sie dann gar nicht eingeladen, die kamen. Diese zwingende Art, die hatte Jesus nicht. Und auf lange Sicht, denke ich, ist die zwingende Art, hat keinen Erfolg. Man hat uns gesagt, gerade auch dort, unsere Gottesdienste werden so groß geführt, wie bei der Kommunisten, spektakulär groß. Wir haben Gottesdienste wie bei der Kommunisten, nur mit der Bibel. Alles perfektionistisch, große Chöre, herrliche Anspiele, wunderbare Gedichte, alles perfekt gedacht. So wie es halt auch bei diesen Diktatoren dieser Welt oft gelaufen ist, nur in der Politik. Und der kleine, einfache, mit betrübter Herz, der geht einfach da unten. Der hat keinen Trost. Das ist eine Ergötze für diese kulturelle, christlich mit Niveau, in Niveau stehende Leute, die hier sich christlich-kulturell ergötzen wollen. Aber auch dort haben wir immer wieder die Samen gefunden. Im letzten Jahr kamen Tschetschene zu uns. Er hat so bitterlich geweint, ich habe vielleicht mal erzählt. Dann haben wir mitgenommen in ein christliches Reha-Zentrum. Ein Mann, der war 20 Jahre im Knast. Und kam dann aus dem Gefängnis, kam dann zu uns. Weil seine Mama hat gesagt, geh zu den Christen, sind ja muslimisch. Und Tschetschene sind ja, kennt ja das Volk. Geh zu den Christen, egal, bekehr dich, werd nur ein guter Mensch. Und so kam er zu uns. Und dann war er auch im Reha-Zentrum, ging weg und wurde dann von einem Mann mit dem Hammer zusammengeschlagen. Ich seitdem weiß er nichts mehr und ist so wie wenn man einen Schlaganfall hat, querschnittsgelähmt, also gelähmt. Aber mich hat er wieder erkannt. Und das war unter den Tschetschenen einfach wie ein großes Zeugnis. Die Mama hat dann furchtbar geweint und hat gesagt, seit dem siebten Lebensjahr habe ich mit dem Jungen Sorge und Not. Sag ich, weißt, Gott schenkt dir über den Sohn Not, dass du Gott, den Gott der Liebe suchst, den Gott der Errettung, Gott des Heils. Diese Frau war ganz erschüttert, dass ihren Sohn jetzt den Leidensweg geht, dass sie Buße findet. Es war ihr ganz neu. Sie hat eine große Sippe überall rumgesagt und wir hoffen, dass wir das nächste Jahr unter den Tschetschenen da Gottesdienst so Zelt machen können und das Evangelium verkündigen können. Sie haben auch mich gebeten, dass wir dann noch mit dem Tschetschenen, mit dem Sohn, der beten und ja, so gibt's so wunderbare Erlebnisse. Alle Hunde haben sie auch auf mich gehetzt. Gott sei Dank habe ich dann gerade einen Stuhl erwischt und konnte dann auf den Hund losgehen. Es sind ja keine Spielzeuge dort, es sind schon was Deftiges. Und so sind wir halt da von, ich habe die Gemeinde verlassen haben, weil sie einfach ehrlich waren und sagen, weißt du, Mann, wir können dieses Niveau nicht erfüllen. Ich bin zu schlecht für Gott. Ich kann einfach das Gesetz nicht halten. Diese Maßstäbe kann ich nicht bringen. Wo der Mensch gar nicht das Evangelium hört auf, er ist doch der, der uns heiligt durch und durch. Und sie meinen, in Griechen gesagt, sie müssen sich heiligen durch und durch. Und ihren tun gerade die Ehrlichen unter uns, die tun verzweifeln. Weil sie deine Forderungen nicht nachkommen können. Weil einfach dieser innere Mensch nur Christus neu machen kann. Wir können mit 5 Liter Wasser uns äußerlich waschen und können 1 Liter Wasser trinken, dann wird aber unser innerer Mensch nicht sauber. Das kann nur Christus machen. Ja, und jetzt waren wir in Moldawien. Da ist sehr große Not durch die Dürre. Dann war Hagel. So 400 Gramm schwere Hagelsteine kamen vom Himmel. Eine Kuh, die hat das Horn abgeschlagen, mit dem Innen, mit dem Fleisch abgeschlagen. Die Menschen waren auf dem Feld. Ein Mädchen, das war nur noch zerhacktes Fleisch. Und so waren auch die Kühe. Und jetzt ist dort natürlich die Tomate, Gurke, die haben nichts zum Einkochen. Und sie haben ja nur das, was sie davon leben. Die haben ja nicht im Schweiß deines Angesichts, das kaufen wir beim Aldi ein, das gibt's dort nicht. Und so gehen sie in den Winter mit sehr viel. Aber wir durften sehr viel helfen und danken auch euch für eure Hilfe. Die Dächer sind kaputt. Es regnen die Häuser rein. Immer dort waren, hat es angefangen zu regnen. Sie haben sich gefreut, aber was jetzt wächst, ist ja nur noch Unkraut. Haben wir einer Familie, die Mama hatte so schwere Geburt und so schwere Nachwehen. Haben 4 Kinder, haben mal ein Häuschen gekauft mit Gatte. Der Mann ist auch so eifrig, schafft, aber ist auch invalid. Sie verdienen kein Geld. Und dann haben wir ihnen den Kartoffelacker geendet. Und das alles so zwischendrin, da waren so 32 Leute und dann kamen noch aus der Ukraine Rumänen dazu und dort die weißen Kinder, die sich mal bekehrt haben. Am Schluss waren wir dann 60 zum Essen und schon eine Menge Leute, fast eine Hochzeit. Und so fuhren wir dann auch mit 2, 3 Busse, 60 Leute, in jedem 20 Leute. Aber Gott hat Gnade geschenkt, auch in der großen Gemeinde, auch unter den Brüdern. Gerade unter den führenden Brüdern, die oft sehr hart mit den Leuten umgehen. Dann waren wir auf den Märkten, wir haben noch nie so erlebt, dass die Menschen stehen blieben und einfach hören wollten. War große Gnade. Und dann anschließend gingen sie mit einfach in den Gottesdienst. Dann waren wir in Lipkani, im Kinderwaisenheim, im Jugendgefängnis. Sind wir jetzt 16. Mal gewesen. Oft junge Männer. Die meisten sind dort, welche Vergewaltigung. Wo sie einfach von der westlichen Schmutz kommt und wird hier ein Gift in diese Jugend gebracht. Das ist schrecklich. Und wir waren auch eingeladen oder sind eingeladen, auch in der Ukraine, überall jetzt immer mehr. In einer Feuerwacht waren wir eingeladen, das sind ja Männer, das sind ja keine Spielzeuge, Feuerwacht. Hat auch einer gesagt, endlich mal was für die Seele. Immer nur dieses dreckige Leben. So sind die einzelnen Reaktionen doch überwältigend. Große Not ist, wenn diese Menschen zum Glauben kommen, gerade auch in der Ukraine, da gehen wir in die Kanalisation oder so. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, aus der Droge, aus dem Schmutz, aus dem Straßendreck, haben diese Gemeinde dort, die so edel kulturelle Gemeinde, sehr große Probleme, die Menschen aufzunehmen. Da waren zwei große Gemeinden. Eine Gemeinde hat sich ein Mann, kam nach vorne bekehrt, der Älteste stand an der Kanzel. Der hat sich da hingekniet. Dann hat er so gebetet, sagt, lauter! So ganz grob. Wie er dann hochging, komm mal her! So ganz grob. In der anderen Gemeinde ging der Älteste wieder, hat sich auch ein Mann bekehrt. Ging der Älteste zu ihm hin, hat mitgeweint. Ich habe halt gedacht, ich weiß jetzt nicht, wer sich bekehrt von den beiden. Der Älteste, und man spürt, da ist eine ganz andere Atmosphäre. Und wenn man das so erlebt, die eine Gemeinde, die wird unter Zwang geführt, und die andere einfach in Liebe. Die eine können diese Verlorene viel leichter aufnehmen. Bei der andere gehen sie wieder in die Welt. Ich denke, ihr versteht die Dinge. Und das ist uns großes Herzensnot. Der Umgang mit Menschen in Kasachstan ist auch so ein Bruder, sehr hart. Ich habe zu ihm gesagt, wie ich bete für dich, dass dich Gott schlägt. So geht's nicht weiter, Alexander. Und wir waren gerade zu Hause, ist ihm von der Flex die Scheibe weggesprungen, hat ihm der Hals aufgeschnitten, das Auge rausgeschnitten, den Kopf aufgeschlitzt. Kurz danach hat sein Schwiegersohn seine Tochter verlassen. Die waren Leiter von einer Gemeinde. Ist ein Ehebruch, hat sie verlassen und ist in die Welt. Aber jetzt betet Alexander anders. Die Dinge geschehen oft. Nicht Ninive ist das Problem, sondern die Jona. Das heißt nicht das Buch Ninive, sondern das Buch Jona. Oft sind die Leute das Problem. Und wir sprechen das halt an und sagen, und das hat uns Gott einfach den Auftrag gegeben. Weil wir sehen, das war schon immer in der Geschichte das Problem. Diese erstarrte Gemeinde mit den Führungsleuten haben ein ganz schweres Buße zu tun. Menschen aus dem Dreck aufzunehmen. Pharisäer können einfach keine Sünde aufnehmen. Die Jünger fragen ja, wer ist der Größte? Wer ist von uns der Größte, fragen sie. Sie haben da Jesus mit eingeschlossen, in der Wir-Form. Sie sagen nicht, Jesus, du bist der Größte, aber wer ist nach dir der Größte? So frech waren die in ihrem Hochmut. Wer ist der Größte? Wer ist der Größte unter euch? Ich denke, da haben sie Jesus. Sprachlich kann man ohne weiteres sagen, sie haben Jesus mit eingeschlossen. So weit kann der Hochmut gehen. Vielleicht wollen wir zum Anfang noch beten. Noch, wenn ich jetzt das Wort betrachte, stehen wir mal auf. Amen. Wir haben am Anfang das Wort gehabt von der Sprüche 28, Vers 13, 14. Wohl, dem sich alle welche fürchtet. Der Bruder Reinhard hat gesagt von dieser Furcht. Das im Russischen ist anders übersetzt. Da ist diese Furcht massiver gesagt. Im Deutsch, aber im Luther denke ich, wohl der, der sich alle welche fürchtet. Alle welche. Was ist damit gemeint? Wer fürchtet sich? Wenn jemand krank ist, dann holt er den Arzt. Dann hat er Furcht vom Arzt und gleichzeitig Hoffnung, dass er mir helfen könnte. Das ist diese Furcht. Und je schlimmer die Krankheit, je mehr Furcht, kann der Arzt mir helfen? Gibt's noch eine Hilfe für mich? Ist noch eine Rettung da? Gibt's noch für mich einen Heiland? Das ist diese Furcht, diese Hoffnungslosigkeit, diese Ohnmacht. Ist Gott für mich? Wer wird wieder mich sein? Diese Stillung. Ein Stolzer hat das nicht. Ein Gesunder. Der hat eine künstliche Furcht, so etwas Undefinierbares. Wir haben zu Gott hin eine Furcht. Kann Gott mir helfen? Wie krank bin ich? Das ist die Frage. Wie krank sind wir alle? Manchmal habe ich bei uns schon im Dorf gehört und habe es auch erlebt in meiner Verwandtschaft. Da war ein Mensch gesund, stark, ein Bauer. Dann hat auf jetzt nachher wurde festgestellt Krebs. Aber der Krebs war im Geheimen schon so weit. Er kam ins Krankenhaus, man hat ihn aufgeschnitten und hat ihn zugenäht. War alles verkrebst. Da konnte man nicht mehr rausnehmen, was kaputt war und das Gute noch lassen. Da war alles kaputt. Und dann hat derjenige gesagt bekommen, nicht die Wahrheit, aber es ist ernst mit ihm. Und diese Stellung, die so ein Mensch hat, diese Furcht nach Hilfe, Ohnmacht, Hilflosigkeit. Wisst ihr, ich habe mir mal vorgestellt, wohl dem, der sich alle welche fürchtet, wer seine Mühe teilt. Wie ist dann dem Lazarus gegangen? Krank, voll Geschwere, nichts zu essen. Ein Verfluchter nach unserer Vorstellung. Denn im Gesetz steht, der dieses alles nicht hält, der wird krank sein, der wird keine Kinder haben, der wird hungern, der wird Mangel haben. Und das war der Lazarus. Und der reiche Mann war doch der Gesegnete. Wer dies alles hält, den werde ich segnen, der wird viel Besitz haben, der wird gesund sein, der wird Kinder haben, das war doch der reiche Mann. Aber was für eine Herzensstellung haben diese beiden Menschen, der reiche Mann und dieser Lazarus, wo die Hunde kommen und seine Eidergeschwüre lecken. Was geht in so Menschen vor? Wie beten die? Der eine betet doch, ich danke dir, lieber Gott, dass ich so gehorsam war und du mich so gesegnet hast. Der andere hat Gottesfurcht. Der hat keine Gottesfurcht. Aber der andere hat Gottesfurcht. Lieber Gott, du hast mich so gestraft. Für mich gibt's keine Hoffnung mehr. Alle gucken doch auf mich runter. Ich bin unterm Fluch. Ich bin verachtet. So ein Mensch, da doch nur noch tiefe Sehnsucht, Gott, wenn's dich gibt. Du bist ein Gott der Barmherzigkeit. In dir kann ich doch Hoffnung haben. Gibt's noch eine Hoffnung? Bist du Hoffnung? Du bist doch barmherzig, geduldig und gnädig. Wer seine Missetat leugnet, dem wird's nicht gelingen. Wer leugnet seine Missetat? Heute leben wir in einer Zeit, wo es schamlos geworden ist. Was ist Missetat? Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wir sehen doch, diese Frau im Ehebruch. Wir sehen die Frau mit ihrer Missetat. Aber wir sehen doch auch die Vergleicher. Auch mit Missetat. Aber gerecht. Nur ein paar Prozent waren sie Mörder. Vielleicht in Gedanken. Ehebrecher. Wer hat jetzt die Missetat gelassen? Die Gerechte, die 99, die der Buße nicht bedürfen? Oder ist eine verloren? Wer tut Buße? Scheinbuße haben wir genug. Aber wer tut Buße heraus aus dieser Armut? Ich, elender Mensch, Paulus sagt. Wer tut Buße dann wie diese Frau oder wie diese andere, wo sie steinig wurden? Die haben doch ihre Missetat behalten. Sie haben keine Barmherzigkeit empfangen. Das ist doch das Problem. Der reiche Jüngling, er kam. Ich habe alles gehalten und er war reich. Gott hat ihn gesegnet, weil er alles hielt. Aber was fehlt mir noch? Was fehlt mir noch? Er hatte nicht diese letzte Gewissheit, ich bin Kind Gottes. Weil er alles auf seine Ehre, auf sein Ich aufgebaut hat. Dann hat der Jesus alles von ihm verlangt. Und dann hat sich herausgestellt, dass er der Besitz Gottes, gehört alles Gott. Wer etwas mehr liebt wie mich, ist meiner nicht wert. Er hat es besessen. Er hat das, was Gott gehört, besessen, so, dass er es nicht mehr hergeben konnte. Das ist der Fluch. Und nebendran ist der Zachäus, auch reich. Ein Sünder, ein Zöllner. Ich denke, der Mann hat jeden Tag einen Mensch gesehen, den habe ich betrogen. Ich mag's nicht mehr. Den habe ich betrogen. Ich mag's nicht mehr. Ich bin jetzt so reich. Ich lebe es gut. Ich mach keinen Betrug mehr. Ich mach keine Sünde mehr. Ich denke, der hat Tag und Nacht nicht geschlafen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, wo man dann nachts aufwacht und denkt, ich habe ein grobes Wort gesagt. Ich habe mich dort schuldig gemacht. Dort. Oder dort habe ich im Kiosk nach schmutzige Bilder geguckt. Oder dort habe ich das getan. Oder dort habe ich das getan. Oder dort habe ich den Bruder, die Schwester verletzt. Oder dort bin ich lieblos mit einem Sünder umgegangen. Moralisch nicht liebend wie Jesus. Und jetzt der Zachäus leidet unter seiner Art. Wie der Lazarus. Er ist voller Schwere der Sünde. Ist im tiefsten Grund arm in sich. Wie der Lazarus. In seinem Herzenszustand ist der Zachäus wie der Lazarus. Er lebt, er weiß, er ist unter Fluch. Jetzt kommt Jesus zu ihm. Ich will noch heute in dein Haus kommen. Für ihn. Jetzt kommt er zu mir, der mich frei macht. Der freut sich. Ich gebe alles, sagt er. Ich gebe die Hälfte und was ich doppelt, gebe ich der Arme. Wenn er mal das hochrechnet, der langt gar nicht sein Vermögen. Das Geld reicht nicht. Der gibt alles, der Zachäus. Obwohl Jesus gar nichts fordert. Der ist ja froh, wenn er seinen Betrug los wird. Wem hat es mal erlebt, dass ich, wo ich Unrecht getan habe, will ich gut machen? Wie ich zum Glauben kam, ich bin im Dorf rum und habe überall bezahlen wollen, wo ich geklaut habe. Aber in Afrika war eine Erweckung. Da ist man dann zum anderen gegangen und hat gesagt, ich habe schmutzig über dich geredet und gedacht. Es war die längste Erweckung, das war eine innere Erweckung. Die meisten erleben nur äußere Erweckungen, wollen Geklautes bezahlen. Aber dort war eine Erweckung, wo die Menschen ihre Gedanken gut machen wollten. Ihre schlechte Gedanken über den anderen. Wer seine Missetat leuchtet. Wer leuchtet in die Missetat? Der reiche Jüngling war der Armbetrüger. Er hat Gott geglaubt, was Gottes gehört. Er hat das Seche Gottes in seinen Besitz genommen. Eine Ehre davon genommen. Er hat gestohlen, was Gott gehört. Er war eigentlich ein größerer Betrüger wie der Zachäus. Der Zachäus hat bei Menschen genommen. Der reiche Jüngling hat es bei Gott genommen. Wer seine Missetat leuchtet, dem wird es nicht gelingen. Wer leuchtet die Missetat? Die Steinige wollen, die leuchten doch. Wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Nur gingen sie weg. Sie haben es nicht aussprechen können. Jesus, wir sind gar nicht besser wie die Frau. Wir waren in der Ukraine, sind wir gefahren und ich bete schon seit fünf Jahren für die, dass ich Priester, dass mir Gott Priester schenkt. Ich bin einmal in der Ukraine, das hat man mir jetzt gesagt, ich weiß nicht mehr und dann bin ich bei Rodi über der Ampel und gesagt, hey Mann, du fährst immer korrekt, was hast du denn? Wann fährst du Rodi über die Ampel? Sag, ich habe gerade gebetet und Gott gebetet, dass er Gott mir einen Priester schenkt, wo ich bekehren kann. Das kann man nicht alles so machen. Jetzt sind wir in der Ukraine gefahren und dann per Anhalt haben wir einen Priester mitgenommen. War dann im Auto und hab gesagt, oh, du bist ein Priester. Man kann dann auch, wird von der Polizei nicht so angehalten, wenn ein Priester im Auto sitzt. Sie lassen dann am Fahrer, egal wie man fährt. Ist ja auch dann leichter. Du bist ein Priester, ja. Sag ich, was magst du? Ich lebe im Kloster und Ich tue dann immer so Vertretung machen, wo ein Priester vor Ort krank ist oder Urlaub mal macht. Sag ich, ein Priester ist ein heiliger Mann. Ja, so stolz. Du hast immer reine Gedanken. Ah ja, ah, ganzer Arch ist nicht. Auf einmal kam schon, sag ich, weißt, ich habe immer schmutzige Gedanken. Ich will, dass du mir jetzt hilfst. Wenn du immer reine Gedanken hast, dann kannst mir du helfen. Ah na, ich hab auch Not. Ich habe nicht immer reine Gedanken. Ah, du hast doch gesagt, du hast reine Gedanken. Sag ich, was läuft denn hier ab? Ich merke, du hast in dir etwas, was nicht stimmt. Ich war 7 Jahre verheiratet. Meine Frau hat mich betrogen. Sag ich, ich merke, du denkst an sie noch, aber gleichzeitig hast sie, weil sie dich betrogen hat. Aber das wird Jesus gar nicht machen. Auf einmal hat er geweint. Er war nur noch ein Sünder, kein Priester mehr. 2 Sünder. Er, Ukrainer und ich, Deutscher. Ich sagte, wir wollen miteinander zum Heiland gehen, der uns heuchlerische Priester annimmt. Uns Heuchler annimmt. Wir machen ja alles vor Menschen. Aber was ist sich erkennen? Sein Geheimnis erkennen. Der David hat auch sich erkannt als Ehebrecher. Er hat sich erkannt als Mörder. Er hat sich erkannt als einer, der Volk zählt und stolz wird. Aber dann betet er im Psalm 139, die letzte beiden Verse. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich's meine. Siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leide mich auf ewigem Weg. Es wird ja sehr oft gebetet, dieser Vers, und sehr oft auch zitiert. Und jeder tut sich so, als wenn er ja gut ist. Ich bin ja gut, Gott, jetzt prüft mich und bestätigt mir, dass ich gut bin. So wird das Wort oft gedacht. Prüft mich, das schreibt hier David. David hatte erlebt sich als einer, der schwieg, dass seine Gebeine verschmachtet sind. David hat sich als Heuchler erlebt, als Ehebrecher, als Mörder, als einer, der stolz wurde über die Zählung, wie stark sein Volk ist. David hat vieles erkannt, aber was meint er hier? Erforsche mich, Gott. Er sagt, ich kann mich gar nicht erforschen. Gott, du musst mich mir offenbaren. Wir wissen die Geschichte von Kain und Abel. Wenn es Kain mit seinem Opfer nicht gegeben hätte, wenn der Abel mit seinem Opfer nicht da gewesen wäre, hätte Kain feststellen können, ob sein Opfer angenommen wird oder nicht. Ich denke nicht, weil kein Unterschied da ist. Wir brauchen immer ein Gegenüber. Diese Männer, die Steinige wollten, die waren gerecht. Die Brüder von Josef, die waren auch gerecht. Die standen vor Josef und sagen, wir sind gute Leute, ehrbare, gute Leute. Und sie standen vor Josef, den sie in Gedanken gemottet haben. Aber da standen vor ihrem Opfer und sagen, sie sind gute Leute. Die 10, die Frau im Ehebruch gebracht haben. Die haben gedacht, sie sind gut. Sie haben zu Richter sich erhoben. Obwohl der Jesus sagt, ich richte niemand. Ich habe alles Gericht meinem Vater gegeben. Ich bin nichts, der Vater ist alles. Wir brauchen oft den Unterschied, ein Gegenüber, eine Begegnung, ein Wissen, wer ich bin. Habt ihr mal überlegt, wie ihr feststellen könnt, ob ihr ein Wolf seid oder ein Lamm? Kann man das feststellen, Reinhold? Indem man einen anderen Wolf aufeinander loslässt, die dann sich beißen, oder ob man sich fressen lässt vom Wolf, dann wird man wissen, ob man Lamm ist. Und so war der Kain und der Abel. Ohne der Abel hätte Kain nicht gewusst, ob sein Opfer angenommen wird. Und hier wird noch was offenbar. Ich denke, Kain heißt ja Armut, Nichtigkeit, Hilflosigkeit. Der Aber. Und der Kain heißt Schmied, Stärker, Dame, Bildner, entschlussfähig. Ich kann mir vorstellen, der Abel, Nichtigkeit, Hilflosigkeit. Wie Gott dem Abel sein Opfer angenommen hat, hat sich der Abel geschämt. Dem war es peinlich. Der hat sich ungefühlt. Stellt mal für euch vor, wenn Gott dem Kain sein Opfer angenommen hätte. In seinem Stolz. Oh, Abel, ich bin jetzt größer wie du. Mich hat Gott angenommen, weil ich gut bin. Du bist ja ein Schwächling. Dich kann er ja nicht annehmen. Gott kann starke Opfer nicht annehmen. Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen gibt er Gnade. Und ich denke, das sagt hier David im Psalm 139. Erforsche mich, Gott. Erforsche mich doch, ob ich ein Pharisäer bin oder ein Sünder. Erforsche mich, ob ich im Herzen hochmütig bin, ob ich steinige will oder ob ich bin wie diese Frau. Erforsch du mein Herz und ich denke, da hat's mit dem Stolz zu tun. Der Stolz kann ein Mensch nicht einschätzen. Keiner kann seinen Stolz einschätzen. Es kann uns nur Gott offenbaren. Der Kain wurde zum Mörder. Die Quelle, warum das er zum Mörder wurde, war der Neid. Aber das war nicht die Urstation. Die Quelle vom Neid war der Stolz. Stolz können wir nur, kann uns nur Gott offenbaren. Wir wissen nicht, wer wir sind, indem man einen Bruder gegenüberstellt, der einem ständig piekst. Ich habe der schöne Frau die Dinge gesagt, die konnte es annehmen. In der Gemeinde habe ich nur, dass die Leute mich verstehen. Die Welt versteht mich in deine Dinge manchmal besser wie die Gläubigen. Und doch ist bei ihnen handgreiflich alles da. Wie schnell wollen wir einigen? Wie schnell wollen wir reiche Jüngling sein, die aufweisen? Ha! Ich halte ja die Gebote. Darum bin ich so gesegnet, habe ich so ein schönes Haus. Oder wollen wir der reiche Mann sein? Ha! Da ist alles sehe ich Gottes. Aber in den Himmel kommen diese Leute nicht, weil sie ihr Herz nicht einschätzen können, weil sie ihr Herz nicht erkennen können. Darum sagt David hier, erforsche mich, Gott. In mir ist eine Quelle der Sünde, die alles andere gebiert. Bruderstreit kommt von Neid. Der Neid kommt vom Stolz. Ihr werdet sein wie Gott. Ich habe mich in den Tagen gefragt, sie haben dann gegessen vom Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Und sie kommen vom Baum des Lebens, vom Gut, wo es gut ist. War jetzt der Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse, war das Gute, die Partnerschaft mit dem Böse, das Gute? Ich denke, viele Menschen, ich denke nicht, dass das Gute war, im Sinn von Gott. Es war Gutes in Partnerschaft mit Böse. Aber der Baum des Lebens, dort ist das wahre Gut. Und viele Menschen gehen vom Böse weg, im Baum selbst, nur zum Guten, moralisch, sittlich Gute. Humanismus, Toleranz, Edelsein, hilfreich und gut soll der Mensch. Sie machen nur eine menschliche Qualitätsverbesserung. Sie lassen vielleicht das Böse. Und sind jetzt beim Guten, aber sie sind nicht erlöst. Wie der reiche Jüngling. Sie haben keinen Frieden in Gott. Aber das können die Welt auch. Ich kenne Familie bei uns in der Umgebung. Die haben so hohes Niveau an Edlem, an Gutem. Die Männer, ihre Frauen, die Kinder. Sehr moralisch, sittlich, wertvolle Menschen, obwohl es dies immer weniger gibt. Aber sie sind nicht erlöst. Sie haben keine Wiedergeburt. In Kasachstan, da ist es so, dass gewöhnlich Zeugnisse gegeben werden. Und die Zeugnisse sagen gewöhnlich Menschen, die aus sehr schlimmen Verhältnissen kommen. Die erzählen dann, wie sie im Gefängnis waren, wie sie Verbrecher waren, wie sie Mörder waren, wie sie Trinker, wie sie drogenabhängig waren. Wie sie dann Jesus fanden. Man will dann das Außergewöhnliche groß machen. Man will damit sagen, kommt zu Jesus. Und dann kommt ein fremder Mann zu mir. Und sagt, Herr Mann, Ich war kein Trinker. Ich habe nicht geraucht. Ich war meiner Frau treu. Ich habe das alles nicht. Aber für mich habt ihr keine Botschaft. Ich habe keinen Frieden. Ich bin gut, aber ich habe keinen Frieden mehr. Für mich habt ihr keine Botschaft. Ihr redet nur von deiner Gruppe schmutzige sind. Aber ich bin ein guter Mensch und bin doch nicht gut. Ich weiß, ich habe keinen Frieden in mir. Ich brauche Friede Gottes. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Ob ich es ehrlich meine. Diese, wo steinige wurden, die wurden erst offenbar gemacht, wie sie verklagt haben. Wer jetzt der Jesu hier nicht gestanden, und wer auch ein Pharisäer gestanden, und hätte Beweise gefordert, naja, die muss gesteinigt werden. Dann hätten gute Ehebrecher, eine schlechte Ehebrecherin gesteinigt. Gute Sünder steinigen schlechte Sünder. So läuft das in dieser Welt. Wir haben aber Evangelium für alle. Das haben wir vorhin vom Reinhold gehört. Auch für die drin, die Heuchler sind. Für mich, der ich ein Heuchler bin, meint ihr, ich sage das euch, die Dinge. Das ist mein Lebenskampf. Jeden Tag von mir weg zu ihm. Jeden Tag von meiner Selbstdarstellung zu ihm, dass ich ihn darstelle. Jeden Tag weg von meiner Heiligung zu seiner Heiligung. Jeden Tag von mir die Ehre gebe, Christus die Ehre gebe. Ständig dieser Kampf. Gebe meine Ehre niemandem anders. Der Jesu, der dem Evangelium, wo er gesprochen hat, nie etwas in stolzer Art gesagt. Immer abwertend. Der Sohn ist gar nichts. Der Vater ist alles. Der Sohn kann nichts aus sich selber. Es sei denn, dass ihm vom Vater gegeben wird. Nicht ich, ich wurde gesandt. Er hat nie in dieser Ich-Form gesprochen. Und dann ist noch was zu bedenken. Die Teufel sind besser wie die Pharisäer. Die Teufel haben den Herr Jesu gekannt und haben sich gefürchtet und ihm die Ehre gegeben. Du bist der Messias. Du bist der Sohn Gottes. Du bist vor der Zeit gekommen und sie. Die Pharisäer haben nicht gewusst, wer er ist. Der reiche Jüngling hat nicht gewusst, wer er ist. Die frommen Reiche wissen nicht, dass Jesus der Heiland ist. Auch für die, die fast gut sind und doch nie das Ziel aus sich heraus erlangen. Die ganze Welt in dieser Endzeit, die größte Not sind die Gemeinden. Wir haben vor 16 Jahren angefangen, in der Oste zu fahren. Am Anfang haben sich sehr Finche bekehrt. Ich bin ein Mensch der Straße. Ich bin einer, der auf den Acker geht. Jemand hilft Kartoffeln aufsammeln. Und dann läuft er automatisch mit mir mit in die Versammlung. Ich bin ein Mensch, der das Verlorene sucht. Ich habe gemerkt, da haben sich viele, viele bekehrt. Nach einem Jahr waren sie rausgeekelt, waren nicht mehr da. Man konnte sie nicht in Liebe aufnehmen. Ich habe darum gebetet und plötzlich hat uns Gott eigentlich in die Gemeinde geschickt und hat uns eine Botschaft gegeben für Gerechte, für Menschlichkeit, für Leidende, für solche, die Hirte sind, aber die Herde für sich weiten und nicht zum Erzhirte führen, für solche, die angeberisch sind. Es gibt eine Statistik, nach der Wende wurde viel in Moskau evangelisiert. Wenn man die Statistik zusammennimmt von alle Berichte, wie viele Bekehrungen es in Moskau gab, von der verschiedenen Gruppierungen, von der verschiedenen Evangelisationen. In Moskau gab es im Stadion 8 Tage Evangelisation. Ich glaube, da kamen über 20.000 oder 30.000 Menschen, haben sich bekehrt. Ist niemand mehr da. Nach der Statistik muss ganz Moskau bekehrt sein. Gott schenkt Menschen. Wir können sie nicht mitbetreuen, weil wir keine Hirte sind, weil wir nicht dienen sind, dienen können, weil wir herrschen. Um welche Väter in Christo, Zuchtmeister viele, die hinauszüchten. Ist halt nicht leicht. Ich kam zum Glauben, ich habe so Angst gehabt, dass ich das Rauchen von mir bringe. Ich kam zum Glauben, die erste Zigarette, die ich geraucht habe danach, Da habe ich so elend sprechen müssen. Ich habe gedacht, meine ganze Gallenmache kommt raus. Ich habe nie mehr Zigarette angerührt. Aber manche brauchen Jahre. Jahrelang. Wenn ich jetzt meinen Maßstab anwende, mache ich nur Druck und verurteile. Genauso ist im Alkohol. Ich war bei uns, ist ein Mann in der Nachbarschaft, ein Bauer, der trinkt. Da war er welche seine Lehmer im Krankenhaus, haben besucht. Und da waren drei Männer Alkoholiker. Der eine hat gesagt, ihr habt dann mit dem Gerät, hat gesagt, Gott hat euch lieb, der macht euch frei, ihr packt's nicht. Da sagt der eine, weißt Herr Mann, ich bin kein Alkoholiker. In dem Sinn, dass ich mich so betrink. Aber mit dem, wo man sich trötet, das ist unsere Sucht. Wenn ich Aggression habe, wenn ich Spannung habe, dann trinke ich. Aber jeder tröstet sich mit was. Ganz wenige trösten sich mit dem Heiligen Geist, mit Christus. Jeder hat irgendwas. Der eine fährt mit dem Auto schneller, der andere raucht, der andere, jeder baut seine Aggressionen irgendwo ab. Aber die Trinker sieht man und die Raucher sieht man. Und die, wo in ihrer Aggression dann zu anderen Frauen gehen, die sieht man. Aber jeder baut's ab. Aber Jesus ist nur der, der trösten kann. Ich habe erlebt auf den Vater, da war einer frisch bekehrt von der Droge, der war am Endstadium. Nur fuhr er mit. Er ist das ganze Jahr mitgefahren, wir haben nichts verlangt, er hat ja nichts gehabt. Und er hat sich gefreut auf die Fahrt. Dann in der Fahrt war es schön. Dann kam er heim, die Nachfreude. Er war immer erfüllt mit Freude. Und das ist alles Beste, um von Sucht loszuwerden. Dann war wieder eine Fahrt in Moldova. Und dann kam eine Babuschka und wir hatten da das humanitäre Kleider und alles so schön geordnet und einer hat es verwaltet, so ein Perfektionist. Und wir fuhren, kurz bevor wir in den Gottesdienst fuhren, kam eine Babuschka. Hat gesagt zu dem Andreas, Andreas, ich suche Schuhe, hast du Schuhe? Dann haben sie auf die Schnelle so 4-5 Kartons durchgewühlt, der Babuschka einen Schuh gegeben. Und dann hat's geheißen, wir müssen fahren. Dann hat er alles liegen und stehen lassen. Und wir sind gefahren. In der Gottesdienst. Nun kam er zurück. Und dann hat der die Kleider alles verwaltet hat, kam hier rein. Und in Sekunde war er ein Wurf. Wer hat das alles durcheinander gemacht? Dann ging er auf den Andreas los. Frisch von der Droge. Heil. Und hat ihn so in die Ecke getrieben. Ich habe ihn gesehen, wie er über den Hof läuft. Seh sein Gesicht und hab gedacht, jetzt ist was Schlimmes passiert. Sag ich, Andreas, was ist? Ach, lass mich hier, seid ihr alle gleich, ihr Gläubig. Ihr habt keine Liebe, ich geh wieder Drogen und zu den Weibern. Sag, Andreas, du bleibst da, was ist passiert? Ich sag's nicht. Er war von ihm total, von der fromme Wolf, welche paar Kleider, die unirdlich waren, wurde er so niedergemacht. Und sag, Andreas, du bleibst da. Wer war das? Ich habe genau gewusst, was passiert ist. Ich auch so einer, der so reagiert. Wenn meine Frau ein bisschen Druck macht und dann fühle ich mich schon überfordert. Und meins geht jetzt alles unter. Und Frauen können ja so arbeiten, immer so ein Tropfen. Immer so ein Tropfen und fordern und da und da. Und wenn der Mann dann einmal zurückschüttet, das sehen alle. Meine Frau hat auch mal gesagt, Herr Mann, wir brauchen einen neuen Schrank. Inge, wir brauchen keinen neuen Schrank. Ist gut. Nach 8 Tagen, Herr Mann, wir brauchen doch einen neuen Schrank. Inge, wir brauchen keinen neuen Schrank. Gut, ich lass. Du gibst mir jetzt Kleider mit. Wir haben sowieso viel Klamotte. Man steht vorm Schrank und weiß nicht, was man anziehen will. Das ist alles Zeitverschwendung. Hat man eine Sache, zieht man es an, fertig. Wenn man wählt, ist alles Zeitverschwendung. Herr Mann, wir brauchen, gibt nichts. Dann komme ich von Moldawien, haben stand der Schrank da. Ich hätte den Schrank, naja gut, ich habe keine Axt in der Nähe gehabt. Dann explodiert. Und so ging's dem Andreas. Sag ich, Andreas, komm, sag. Ah, der und der, das und das war. Ich pack sowas nicht. Dann sind wir zu dem Bruder hin, haben den kaputt gemacht und fertig gemacht, mal runtergedonnert. Und das ist so ein harter Knochen. So ein Ochsenkopf. Die gehen durch die Wand und drücken die andere auf die Seite. Die merken gar nicht, wann sie wehtun. Wisst ihr? Die können jemand zerquetschen mit Worten. und meinen noch, sie sind heilig. Das ist doch das Problem, die können steinig. Können gar nicht merken, dass sie selbst steinig können, weil sie keine Liebe haben. So läuft's doch. Alana hat sich beruhigt, Andreas, und ist gut, er ist heute verheiratet, hat 3 Kinder mit der Lena und, aber prüfe mich, siehe und siehe, ob ich auf bösem Wege bin. Und leite mich auf ewigem Weg. Alles, was nicht ewiger Weg ist, ist böse. Da mag's noch so rum sein. Böser Weg ist der Weg vom reichen Jüngling. Das ist kein ewiger Weg. Er fragt ja, was fehlt mir noch? Böser Weg ist das Gebet. Ich danke dir, lieber, dass ich so gut bin. Ich gebe dir 10, du musst mich anerkennen. Ich faste, dass alle Leute sehen. Lieber Gott, böser Weg. Ob auf gutem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Bei Mose im Gesetz kann kein Mensch ewiger Weg finden. Mose konnte nie sagen, ich bin die Auferstehung, das Leben aufgrund des Gesetzes. Wenn du Vater und Mutter ehrst, bekommst du langes Leben, aber kein ewiges Leben. Das ist alles ein Bild auf die Ehre zum Vater hin. Wir sollen lernen, das ist gut, dass wir Vater und Mutter ehren. Aber damit können wir kein ewiges Leben bekommen. Langes Leben bekommen. Man soll in dieser Ehre zu den Eltern her dann lernen, den Vater ehren zu können, auf das wir Ewiges bekommen. Wir sollen, das Gesetz sagt, wer ein Mann, du sollst keinen Ehebruch machen. Da kommen viele, kämen dann in den Himmel. Dann sagt aber der Herr Jesu, wer eine Frau anzieht und begehrt sie in seinem Herz. Ich denke, nie auf Erde war ein Mann, der das halten konnte. Da müssen sie alles sagen, wir sind Ehebrecher. In unserer Zeit müssen sie Städter sagen. Oder Mörder. Wenn man über den Bruder schlecht denkt. Und leite mich auf ewigem Weg. Nur einer konnte sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Hier müssen wir alle in den Zustand kommen, wie der Anfang in der Sprüche. Krank sind wir. Krank. Hier müssen wir alles sagen. Unsere letzte Hoffnung ist im Grunde genommen, wenn dieser Arzt, dieser Christus zu uns kommt. Hat auch ein Bruder sich um einen Alkoholiker gekümmert. Mir hat dem Alkoholiker immer Druck gemacht. Du musst, du sollst. Dann hat er mal aufgehört. Dann kam wieder der Druck. Aber nimm dich zusammen, dass du nicht mehr rückfällig fährst. Und dann hat er wieder angefangen. Das hat meine Mutter gemacht. Als Kind. Ich bin ein Einzelkind. Meine Mutter hat immer Druck auf mich gemacht. Ich habe alles, ich bin schon geboren als perfekt. Und dann hat sie immer nur kritisiert. Ich habe sie so gehasst. Und dann wollte ich mich aber bei ihr immer wieder entschuldigen. Wenn ich so im Herzen voll Hass war auf sie, dann habe ich mich entschuldigt. Nur kam sie. Ich habe das ja gleich gesagt, sein Guter. Horch auf mich. Und dann kam wieder der Druck. Dann habe ich sie schon wieder abgelehnt. Der reiche, der Papa verlorene Sohn macht das nicht. Sagt er, wärst du nicht fortgegangen, mein Sohn? Du hättest das alles ersparen können. Diese menschliche Art, jemand zu drücken, reinzubeißen in die Bücher. Die schafft wieder neue Quelle des Hasses. Christus ist da frei. Der Papa vom verlorenen Sohn. Dieser, mein Sohn, war verloren und wurde gefunden. Der hat nicht einmal zu ihm, du stinkst, wasch dich mal erst. Der kommt doch von den Schweinen. Der nimmt ihn in die Arme. Und wisst ihr, wenn man so einen stinkigen Menschen in die Arme nimmt, da riecht man danach auch. Aber das erlebt man ja hier nicht. Vater, halt mal mit mir mit. Nur könnt ihr dort Menschen aus dem Stall mal in die Arme nehmen. Und wisst ihr, ach, stinkt der. Aber hier wird ja eben gerade viel Jauche gefahren. Da riecht ja auch alles. Aber wir haben ja Deo und Parfüm und können unsere Frömmigkeit einpudern. Dass er haltbar wird. Wir sind ja schon so rein. leite mich auf ewigem Weg. Der ewige Weg ist Christus. Ohne mich, sagt er, ich bin der Weinstock. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich erwähle und verwerfe. Ich bin der Tüpf. Ja, ist dann Gott gerecht? Nein. Gott ist gerecht. Herr Jesus sagt einmal, er offenbarte sich ihnen nicht, denn er kannte ihr Herz. Denn kein kann sich Gott nicht offenbaren, weil er stolz wird. Er kann sich nur dem Verzagten, Verzweifelten offenbaren. Der sieht sich sogar danach noch als unwürdig. Manchmal hört man jemand, Gott hat mir Gnade geschickt, ich bin so nicht wert. Jetzt ist so ein Alkoholiker, hat man immer wieder bearbeitet. Dann war er frei und dann kommt die Ermahnung. Aber jetzt nimm dich zusammen, wird nicht rückfällig und gleich fängt er wieder an. Ist ja Druck. Er hat auch mal so ein Bruder sich gekümmert um so einen Menschen. Dann hat er auch wieder ihm vom Wort Gottes gesagt und auf einmal steht der Mann auf, nimmt seinen Sohn, sitzt ihn auf den Stuhl und tut ihn mit einer Schnur fesseln. Dann sagt er, so bin ich im Alkohol, ich bin gebunden, niemand kann mich freimachen. Dann nimmt der Bruder, geht in die Küchentisch, holt ein Messer und schneidet die Strücke durch. Nur Jesus macht dich frei. Er hat doch gesagt, ich tue die Bindungen zertrennen, schneide durch. Man fordert von Menschen. Man fordert ständig von Menschen, mach dich frei, er ist doch gebunden. Meint er, wenn man so jemand heute Fisch bindet und sagt, mach dich frei. Es geht doch nicht, wenn die Seile gut sind. Es geht doch nur, wenn so kleine Sachen sind. Und dann meinen wir, machen uns frei und sind doch gebunden in unsere Freiheit. Siehe, ob ich auf bösem Weg bin. Hier hat David ein Modell vorgegeben. Lieber Gott, prüf doch mich. Und wisst ihr, das ist sowas Schönes, wenn man sich lernt einzuschätzen. Wenn man lernt, weiß, ich habe den Tod und darf in Gnaden sein. Wenn man weiß in mir, dass ich meinem Fleisch ist nichts Gutes. Aber Christus, der Gute, kam in mein Dreck. Das ist eine Botschaft für Sünder. Nicht für Gerechte. Die Kranke, die bedürfen des Arztes, nicht die Gesunde. Der Saulus musste erst blind gemacht werden, dass er sehen gemacht werden kann. Ein Pharisäer muss mir erst blind machen. Wisst ihr, wer ist mir Jesu nachgefolgt? Die 99 oder das eine? Die 99 sind nachgefolgt, das Verlorene zu suchen. Und das Verlorene ist das ihm nachgefolgt. Das war so verloren, dass nicht mal eine Nachfolge kommt. Und doch hat es der Jesus gefunden, auf die Arme genommen und hat es heimgetragen und ist nachgefolgt, weil es gekommen wird. Das ist Evangelium. Der Spötter spottet drüber. Das sagt der gottische Ungericht. Ich wohne im Dorf des Evangelischen immer und da kamen immer mal Menschen zum Glauben und drumherum sind lauter katholische Dörfer. Ich bin Bauer und habe ich gedacht, wie kann ich die Katholiken erreichen? Und das ist nicht leicht. Und Bauern sind so, da kann man nicht so Stadtsprache führen. So, da muss man schon direkt und offen, überhaupt wie für Männer. Auch in Not. Zeit der Wende, ich denke, nach dem Krieg wurde zu viel seelisch gepredigt. So emotional. Und da bekehren sich Frauen keine Männer. Wir haben heute Gemeinden, wo 90% Frauen sind und 10% Männer. Und die paar, sind noch Waschlappen. Sind keine Männer. Das ist eine Katastrophe. Ein Mann muss anders gepackt werden. Ein Mann muss innerlich zerbrechen. Natürlich Frauen auch, das weiß ich von meiner Frau. Aber ein Mann, der braucht der Predigt, dass der muss einfach andere Predigt. Wenn eine Frau in ein Auto gesetzt wird, und da hat es das Lenkrad nur 14. Ein Mann, der muss Information bekommen. Wie viel PS, wie schnell, wie viel Sprit braucht er. Ein Mann braucht was mehr. Amerika wurde entdeckt von Kolumbus, von keiner Kolumbine. Ein Mann ist ein Entdecker, der will wissen, der will über die Bibel wissen. Ein Mann tut auch schnell in der Bibel die paradoxe Dinge wahrnehmen und denkt, das ist nicht Wort Gottes. Und wenn wir keine Botschaft für diese Männer haben, ein Mann mit Logik, und dann steht in der Bibel, man kann verloren gehen. Und dann nichts wird entscheiden von der Liebe Gottes. Ja, was geht jetzt? Und so sind viele Dinge, wenn wir die nicht geistlich mitteilen. Weil der Glaube kommt ja durch die Predigt. Und die Predigt durch das Wort Gottes. Aber heute tut man moralisch predigen. Man nimmt ein Wort, macht die Bibel zu und tut es dann humanistisch predigen. Wie die Freimaurer auch. Die haben auch die Bibel. Und da predigen sie moralisch. Humanistisch. Man kann natürlich emotional dann jemand erreichen, aber bleibt dir. Ist der Wiedergeboren. Siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leide mich auf gutem Wege. Ach, es ist schon nach 12. Der Reinhard hat gesagt, wenn jemand einschlaft, soll man ein Lied zwischendrin sitzen. Ich bin so glücklich, keiner ist eingeschlafen. Die haben zum Teil in manche Gemeinde, wird der Viertelstunde gepredigt, danach brauchen sie Schlagzeug, dass sie aufwachen. Ist das eine Katastrophe. Die kommen vom Computer und können nicht bildhaft predigen. Die predigen so langweilig, weil Computer ist was Langweiliges. Introvertiertes, Ich-Bezogenes. Hier kann man nicht nach außen gehen, kann man kein Herz erreichen. Weil da sitzt man vom Computer wie so Eidechs in der Sonne. So, und lässt sich Sonne. Und jetzt soll so Eidechs ein anderer Eidechs von der Sonne sein. Das geht ja gar nicht. So bekloppt irgendwie, so, nimm ihn normal. Aber ich möchte noch eins sagen, ich habe mich das erste Mal, hat man jetzt so einen Film gedreht, ich wollte es ja nicht so. Die können ja mit einer kleinen Kamera so kurz filmen und dann zusammenschneiden. Und ich habe mich das erste Mal gesehen, wie ich mich bewege, wie ich rede. Ich habe immer gedacht, ich bin so ein schöner Mann und du so lieblich brötiger, hab so Lammesart. Und jetzt habe ich den Film gesehen. Ich habe Angst gekriegt von mir. Hab gedacht, ich bin ein Wolf. Ich bin alles das, nur nicht das, was ich gemeint habe. Prüfe mich und erforsche mich. Ich heimgekommen bin, wir sind 41 Jahre verheiratet, sag ich, Inge, ich habe mich das erste Mal gesehen, wie ich bin. In meinem Gegenüber, im Bild. Wie hast denn du es 41 mit mir ausgehabt? Dann sagt sie, ach weißt, ich habe einen Heiland. Wir halten es aus nur mit einem Heiland miteinander. Nur er macht aus Wölfe Lämmer. Nur er schafft innere Wiedergeburt. Nur er kann uns sagen, warum das wir steinigen wollen. Nur er kann unsere Beweggründe, unser Trieb- und Traumwelt uns offenbaren. Nur er kann uns frei machen. Nur er allein. Und manchmal denke ich, wenn es heute keine Teufel mehr gibt, wie im tausendjährigen Reich, das sind die Menschen genauso. Ich denke, im tausendjährigen Reich werden immer noch Teufel ausgetrieben. Es gibt gar keine mehr. Ich bin dafür, dass der Mensch sich reinigt. Aber der Mensch ist so teuflisch in sich. So durchtrieben, heuchlerisch. Das ist dämonisch. Scheinwesen. Dass man gar keine Teufel braucht, um schlecht zu sein. Wir sind so schlecht in uns. Und jetzt kommt der Sport in die Sprüche. Wer seine Missetat leugnet, dem wird's nicht gelingen. Diese Missetat der Heuchler. Ein Zachäus hat gewusst, wer er ist. Nicht der reiche Jüngling. Der hat nicht gewusst, wer er ist. Die Frau im Ehebruch ergriffen, die hat gewusst, wer sie ist. Aber nicht die gesteinigt haben. Die haben es dann erfasst. Aber sie sind weggelaufen. Wer sich aber bekennt und liest, dem wird Barmherzigkeit erlangen. Barmherzigkeit Gottes. Das Schönste, was ein Mensch erleben darf, ist Barmherzigkeit. Im Hebräerbrief heißt, nach dem Gesetz wird gerichtet ohne Barmherzigkeit durch 2 und 3 Zeuge. Der Herr Jesus sagt, ich richte niemand. Ich bin barmherzig. Wisst ihr, ich kann am Schluss noch eins sagen. Wir denken manchmal an die Hölle und haben so komische Vorstellungen, aber da gibt's einen Philosoph in Frankreich, einen Gottlosen. Der hat in seinem Roman die Hölle beschrieben. Da beschreibt er die Hölle. Die müssen sich alle auseinandersetzen mit der ewigen Frage. Und er beschreibt die Hölle mit einem Hotelzimmer. Das Hotelzimmer ist ununterbrochen grell beleuchtet. Und der Modellzimmer sind drei Menschen. Und da gibt's keinen Spiegel. Wenn ich jetzt, wo ist ein schönes Mädchen? Ihr seid ja alle schön. Nimm mich halt mal ältere Schwester. Wenn ich ihr sage, du bist hässlich, dann weiß sie vom Spiegel her, was sie ist. Aber wenn sie nie sich selbst gesehen hat, weiß sie nicht, was sie ist. Ich sage, du bist eine ganz hässliche Frau. Aber sie kann es nicht beurteilen, weil sie nie sich gesehen hat. Und so ist in dem Modellzimmer, da gibt's keinen Spiegel. Das wäre eigentlich übrigens schön, wenn es keinen Spiegel mehr gäbe. Könnte jeder sich nicht mehr selbst beurteilen. Wenn man angewiesen, wie uns Gott beurteilt oder der Nächste. Und in einem Zimmer und der eine sagt, du bist hässlich. Die drei mobben sich einander. Die drei drücken sich einander. So schreibt Sartre in seinem Modellzimmer. Und Tag und Nacht Licht. Ständig in diesem grellen Licht. Und ich sehe nur der andere. Und ich sehe nur der andere, wie er fertig macht. Und einer bekämpft der andere. Zwischen Mann und zwei Frauen. Der Mann will die schöne Frau. Die schöne Frau will den Mann gar nicht. Aber die hässliche Frau will den Mann. Jeder will das, was er nicht bekommt. Und einer bekämpft der andere. Auf einmal schreien sie mir, halten sie mir aus. Kommt, lasst uns sterben. Dann ist Stille. Dann sagt einer, wir sind gestorben. Das ist jetzt Ewigkeit. Hölle ist. In der Hölle können wir nicht mehr morden. In der Hölle können wir nicht mehr Ehe brechen. Aber alles ist da, was da war, kann nicht mehr verändert werden. Wir werden ständig in dem Leben, in den Gedanken und in der Schuldzuweisung, was war. Es kann nicht mehr verändert werden. Das ist Hölle. Durch dich geboren. Ich habe nur gesehen, wie du schmutzig redest, wie die Mama schlägst. Ich habe nur gesehen, wie du schmutzig lebst, schmutzig redest, fluchst. Jetzt sind wir beide verloren. Eine andere verklagen. Die Söhne werden die Mütter verklagen. Du hast mich in die Hurerei getrieben, dass ich von einer Frau in die andere gebe, weil Mama, du hast selbst unrein gelebt. So werden sie alle sich verklagen und es gibt keine Buße mehr. Könnt ihr euch vorstellen, das ist schlimm. Und wenn das schon Sartre schreibt, ein nichtgläubiger Mensch, diesen äußersten hoffnungslosen Zustand. Aber jetzt ist Buße möglich, umkehr mich. Heute, so er seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Ich kann euch nur bitte kommt sie. Wir Gläubige sollten wissen, wir brauchen das jeden Tag. Unser stolzes Herz ist ständig präsent. Ich kann hier stehen und einen schönen Satz sagen und jemand ist getroffen und denke, hast gut gesagt. Dann war es zu meiner Ehre. Alles, was dem Mensch mit Ehre umgibt, dann ehrt er da drin den Satan, wo sich der Mensch mit der Ehre nimmt. Er ist ein Vater des Hochmuts, ein Vater des Stolzes. Alles, was mit Stolz läuft, ehren wir den Teufel. Alles, was der Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig. Alles, was mit Demut läuft, da ehren wir der Herr Jesus.